Thomas.
Genau. Und obwohl er am Festpreter ist, machst du Pause so kurz. Genau, noch kurz ein paar Nachträge. Ihr seht, ihr habt ein bisschen geschrieben, also Ohel Moed auf Hebräisch zählt der Zusammenkunft. Und die Bibelstelle, die ich da erwähnt habe, also Jesaja 14, 13, ist der Berg von der Zusammenkunft und Hosea 9, 5, der Tag von der Zusammenkunft. Und dann noch zum Namen Bezalel, also Böim, Zahl, Schatten, und El, Gott. Also es sind eigentlich im Schatten Gottes. Und dann, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Tür seht ihr in Exodus 27, 16. Und dort werden auch die vier Farben, die uns ein bisschen begleitet durch die Stiftshütte, angegeben, an verschiedenen Orten in der Beschreibung. Wir haben in der Pause auch noch diskutiert. Es gibt natürlich verschiedene Bedeutungen. Also Weiss steht natürlich auch für Reinigung. Aber eben auch, also Gott reinigt ja uns als Menschen. Aber wir haben gesagt, Weiss für die menschliche Seite von Jesus, wo am ehesten, wenn man das mal vergleichen, das Lukas-Evangelium ist, Scharlach, Erlösung, das Blut, Markus und blaue Purpur, Johannes und der rote, Matthäus. Gut, dann eben, wenn wir reingehen, durch die Tür, wo Jesus ist, oder Jesus die Tür öffnet, unsere Tür, das ist das Gleiche. Wenn man reinkommt in die Stiftshütte, ist das Erste, was man sieht, ist der Brandopferaltar. Also auch wenn man die Position anschaut, man kommt rein zur Tür und eigentlich das Einzige, was man sieht, gross, ist der Brandopferaltar. Und so ist es auch im Glauben, wenn wir reinkommen, durch Jesus oder eben Jesus die Tür öffnet, das Erste, was wir sehen, ist das Kreuz. Also er hat uns erlöst. Das ist das Wichtigste, das Grundlegendste. Wir kommen rein und wir sehen den riesigen Altar und sagen, wow, Jesus, du hast mich erlöst. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Der Hebräerbrief sagt das ganz deutlich, wir haben einen Altar, denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Das bezieht sich auf Jesus, wieso er eben außerhalb am Schluss vom Tempel gestorben ist. Und wir haben die andere Stelle im Hebräer 9, die jetzt da nicht abgedruckt. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott? Das ist Hebräer 9, 14. Also, das sagt ganz klar, der Altar, das ist Jesus. Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott? Und das Kreuz hat ja Verschiedenes gemacht mit uns. Es hat Vergebung gebracht, Reinigung von unserer Schuld, eben da kommt auch das Reinigende, hat uns gerechtfertigt vor Gott, Frieden mit Gott ermöglicht, uns erlöst, geheiligt, den Zugang zu Gott, überhaupt, all die Aspekte. Ich meine, das Kreuz von Jesus ist so vielfältig und ich glaube im Endeffekt auch all die Opferarten, wo man sicher auch lernt über unser Zusammenleben, aber die Opferarten, die uns dann im Levitikus, im dritten Buch Mose aufzählt werden, im Endeffekt redet sie auch von dem einen grossen Opfer von Jesus und von dem, was er für uns gemacht hat. Wir gehen jetzt da nicht genauer drauf ein, aber es gibt ja in der Stiftshütte die beiden Hauptopfer, Morgenopfer und Abendopfer, das ist zweimal das einjährige Lamm, wo dargebracht wird. Und also das Brandopfer, das Ganzopfer, das ist auch Jesus. Also er hat sich ganz hingegeben für uns. Das Tier wird vollständig verbrennt. Jesus hat sich ganz, der Holocaustum, also ganz, ganz verbrennen lassen für uns, das Ganzopfer. Das ist halt nachher Name geworden für den Holocaust, oder? Also, wie als Volk, wo geopfert worden ist, Ola. Und dann gibt's das Mincha, also das Speisopfer, oder das Trankopfer. Und dann gibt's auch das Dankopfer. Und es gibt das Sündopfer und das Schuldopfer. Das sind so die Hauptopferarten im Buch Levitikus. Und ich glaube, alles redet irgendwo von Jesus. Eben, er hat uns entzündet, er hat uns erlöst, hat sich hingegeben, die verschiedenen Aspekte. Und natürlich dann auch, von unserem Opfer, wo wir sozusagen Gott hinbringen. Also wir können auch ihm Dank opfern, unsere Dankbarkeit ihm bringen, wir können uns ganz ihm hingeben. Jetzt, das finde ich interessant, dass der Hans Kegi auch schreibt über das Opfer. Unter Opfer verstehen die meisten eine Aufopferung, eine besondere Bereitwilligkeit, etwas loszulassen, das einem schwerfällt, oder einfach eine gute Tat, die viel Selbstüberwindung kostet. Im hebräischen Wort für Opfer, Korban, finden wir praktisch nichts davon. Also es ist das Grundwort, einfach Opfer. Es heißt einfach Nähe, Annäherung, sich nähern. Oder von Karov, die nahe sein, oder Nähe. Im Opfer nähert sich zu Gott, wer will. Die Freiwilligkeit ist sehr wichtig. Und es ist Gott, der ruft und in seine Nähe einlädt. Der himmlische Vater schafft hier unterschiedliche Möglichkeiten, alle mit dem einen Ziel, dass jeder Einzelne und ganz Israel nahe bei ihm bleiben und immer wieder nahe zu ihm kommen können. Das finde ich sehr interessant. So der Grundgedanke vom Opfer, wir kommen Gott nach. Und wieder die Freiwilligkeit. Und dann könnte man eben so sagen, das ist das Annäherungsopfer. Also die verschiedenen Formen vom Opfer. Es geht immer darum, wie nähern wir uns Gott. Also wenn es jetzt um unseren Teil auch geht. Emporopfer, bei dem man sich Gott emporhebt und sich ihm hingibt. Levitikus 1, also Speiseopfer, Huldigungsopfer, durch das man alle habe Gott anvertraut und ihn sorgen lässt. Dankopfer, zu dem man fröhlich kommt und die Fülle der Freude vom Herrn erwartet. Sündopfer für die Vergebung unbewusst begangener Sünden. Schuldopfer für die Sühne vom vergehenen Heiligtum. Schwingopfer für die Priester, mit dem sie ihr Sinnen und Wandel Gott weihen. Das sind so ein bisschen die beiden Seiten. Also ich denke, der primäre Grund ist sicher, Jesus ist das Opfer für uns. Er ist gestorben für uns und hat uns erlöst, wie es der Hebräerbrief auch sagt. Und dann könnt ihr auch nachher darüber diskutieren, wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt. Also wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und mir folgt, der ist meiner nicht wert. Also Jesus, der sagt, klar, er ist das Kreuz, er ist das Opfer, er hat für uns gelitten, aber gleichzeitig eben die Einladung, auch die verschiedenen Aspekte, die wir jetzt angeschaut haben, in Dankbarkeit ihm gegenüber oder eben in Hingabe. Was bedeutet das? Dass auch wir in der Realität von dem Brandopferaltar leben. Da können wir noch ein bisschen miteinander jetzt diskutieren. Zu dieser zweiten Frage, die ich euch auf dem Blatt gegeben habe. Und also zuerst, wenn ihr das Opfer von Jesus nachdenkt, ihr könnt auch noch schauen, ich habe euch am Schluss der Arbeitsblätter auch noch vom Yonggi Cho das Stiftshüttengebet, also einen Vorschlag gegeben, auch um die verschiedenen Elemente in der Stiftshütte durchzugehen. Und es fängt hier an mit dem Brandopferaltar. Da können wir uns auch fragen, bin ich auch dankbar für das Opfer? Also ist es auch in meiner Theologie, in meinem Leben, ist der Brandopferaltar immer wieder in Mitte? Ist das Kreuz Mitte von meinem Glauben, wo ich daraus lebe und wo alles daraus rauskommt? Dann nehme ich auch die Kraft vom Kreuz, vom Blut in Anspruch für mich, für meine Familie jeden Tag. Wir können auch diskutieren, ein Ort, wo wir auch Kraft vom Kreuz in Anspruch nehmen, ist das Abendmahl. Oder welche Rolle spielt das Abendmahl in meinem Alltag? Diskutiert doch mal über die Frage da. Zweitens, der Brandopferaltar. gut. Es sind auch nur so ein bisschen Anregungen, könnte die Gedanken auch mitnehmen. Ich denke, wir können heute Morgen nicht alles jetzt auch ausdiskutieren. Aber leben aus dieser Kraft vom Kreuz. Oder? Reinkommen in die Stiftshütte und das ist der Altar. Also eindrücklich gefunden, der Bill Johnson hat bei uns in der Schleife einen Leitertag gehabt, diese Woche, hat erzählt, wie er jeden Tag Abendmahl feiert. Und es eindrücklich, also er hebt den Kelch und hat wirklich Segnungen über seine Kinder, über seine Enkel, wo er das Blut von Jesus in Anspruch nimmt. Und er hat gesagt, er segnet seine Kinder. Ich habe das nicht selber gehört sagen, aber das habe ich eindrücklich gefunden, den Gedanken. Also er tut auch seine Kinder, er hat Leute, die gegen ihn schreiben und machen und also ein paar Spezielle und die Erwähnten und segnet sie. Er denkt, was für eine Kraft, wenn wir in dieser Wirklichkeit von der Versöhnung leben, dann kommt auch eine Bitterkeit in unser Herz, oder? Und sind die verschiedenen Aspekte. Also wir nehmen auch immer, auch als Familie, ich sage Abendmahl, Reinwäschung von der Sünde, das sind die verschiedenen Aspekte vom Opfer, oder? Heilig ist auch in seinem Blut und Schutz, wir ziehen immer eine Blutlinie um uns, um unsere Familie und auch die wiederherstellende Kraft im Blut. Und also, dann vielleicht auch noch andere Sachen, die ihr in Anspruch nehmt, aber da ist so viel drin. Leben wir aus dieser Realität im Alltag. Noch ein interessantes Detail, wenn ihr da noch weiterlesen, dann, also zuerst zu der, wie es gemacht ist, man sieht es nicht gut. Es hat da ein Gitter drin und das Tier kommt oben drauf und unten dran, die Glut sieht man eigentlich nicht gut. Also das Feuer ist wie verborgen und es ist im 3. Mose 6, Vers 5 heisst, das Feuer auf dem Altar darf nie ausgehen. Also ist auch der Auftrag, das Feuer muss immer am Brennen bleiben. Also sicher dann auch das Bild vom Gebet, aber eben auch das Geheimnis und irgendwo das Tiefste, aber auch das Geheimnis vom Leiden, von dieser Glut von Jesus, sieht eigentlich nur Gott von oben, oder so also von der Seite. So ganz tief aber sehen wir nicht, aber dort unten brennt es. Und hat Jesus das tiefe Geheimnis vom Leiden auf sich genommen. Und eben, er ist von der Konstruktion her Akazienholz und dann auch überzogen mit Kupfererz, wo dann eine Flamme stand, gehebt Hände und stöhnt, ist Jesus auch rein in das Leiden. Ist die Konstruktion, dass ein Sauerstoff von unten zukommt, das brennt. Wenn ihr weiterleset, der rote Korachs hat sich dann einmal aufgelehnt gegen den Priesterdienst, hat selber ein falsches Opfer gebracht. Und 4. Mose 17, Vers 4, das interessant ist, sie wird dann bestraft, das Gericht von Gott kommt übers, aber die Kupferkanne von der Ratte Korachs haben sie genommen. Und 4. Mose 17, Vers 4, Eleazar, der Priester, nahm die kupfernen Pfannen, die die Verbrannten herangebracht hatten, und schlug sie zu Blechen, um den Altar zu überziehen. Also nachher hat man die Kupferpfanne von der Ratte Korach genommen, das Kupferblech da drüber tun. Also, es ist nicht mehr so glatt gewesen, sondern das kämmerte Blech als Mahnzeichen für die Israeliten, dass kein Fremder, der nicht vom Geschlecht Aarons ist, sich nahe, um Räucherwerk zu opfern vor dem Herrn. Also, kein falsches Opfer. Und, ich finde es gut, wenn wir so würden leben, dann bewusst sein, ich muss, das sind ja unsere Opfer, die falschen Opfer, oder? Ich muss nicht mehr opfern, sondern Jesus hat für mich geopfert und ich lebe aus dieser Gnade. Und das war wie ein Mahnmal gewesen, um den Opferaltar herum. Und dann auch noch interessant, hat oben Hörner gehabt am Altar. Und die sind ja mit Blut bestrichen worden. Und später hat das Horn vom Altar, im Psalm 18, Vers 2, ist ja vom Horn des Heils dreht. Und da ist sicher das Horn vom Altar gemeint. Wenn jemand schuldig oder unschuldig verfolgt worden ist, hätte er können in den Tempel gehen später und das Horn vom Altar anlangen und sagen, ich bin unschuldig, bring mich nicht um. Also dort ist es heil gewesen. Könnt ihr nachlesen, 1. Könige 1, Vers 50. Adonia fürchtete sich vor Salomo, machte sich auf, ging hin und fasste die Hörner des Altars. Also wir sehen später in der Königszeit, das Horn ist das Zeichen gewesen vom Heil. Da hat man sich gehebt und dann ist man sicher gewesen. Und das ist das Kreuz von Jesus. Dort sind wir sicher, wenn wir uns dort heben, an dem Horn vom Heil. Das ist er. Gut, so viel zum Altar. Dann gehen wir eins weiter in der Stiftshütte und dann kommen wir rein zum Wasserbecken. Also ich finde, es ist in diesem Modell ein bisschen, klein ausgefallen. Da vorne aussen seht ihr es. Der Grund ist, das sage ich gerade schon vorne weg, es hat kein Mass. Also wir finden keine Massangabe für das Wasserbad. Also da in diesem Modell seht ihr, da aussen ist im Verhältnis ein bisschen grösser und vor allem tiefer. Ich stelle mir es auch ein bisschen grösser vor. Aber es ist ein Geheimnis. Es ist alles so detailliert beschrieben, oder wie gross muss welcher Altar sein, wie viele Ellen, dieses und jenes. Und über das Becken ist einfach nichts. Keine Grössenangabe. Später im Tempel dann schon, aber da noch nicht. Was bedeutet das? Jetzt, das Wasserbecken da aussen ist primär einmal für die Reinigung. Könnt ihr nachlesen im Kapitel 30. Exodus 30, ab Vers 17 wird es beschrieben, das kupferne Becken. Lies mal vor. Du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen. Wäschig, Reinigung ist Thema, Hände und Füße oder zeremonielle Reinigung, Jesus Fußwaschig schwingt auch mit. Könnt ihr nachher auch diskutieren in der Gruppe. Ist natürlich einerseits Jesus, macht uns rein, er reinigt uns. Da dazu ein paar Gedanken. Wasser, Wasserbad, was kommt da spontan in den Sinn? Das Wort, genau. Epheser 5, oder? Das Wasserbad vom Wort. Hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Also im Wort ist die Reinigung. Jetzt, aus was ist das gsi? Das Wasserbad. Wir wissen zwar nicht wie gross, aber wir wissen, aus was es gsi ist. Aus Kupfer und offensichtlich aus dem Spiegel der Frauen. Also die Frauen haben ihre Spiegel abgegeben. Also wir haben vorne nur die Vision, oder? Gott zeigt es. Und hinten, wie sie es umgesetzt haben, dann im Kapitel 38, Vers 8, lies er das noch schnell vor. Er machte das Becken aus Kupfer und sein Gestell auch aus Kupfer von den Spiegeln der Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte Dienst taten. Also was bedeutet das? Dass Wasserbad aus dem Spiegel ist, heisst, wenn wir im Wort lesen, dann haben wir einen Spiegel, wer sind wir und wer ist Gott? Oder? Wir können ins Wort hineinschauen und sehen uns selber. Also spiegelt ist ein Spiegel und der Jakobus, Jakobus 1, 22 bis 24, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Ich finde es spannend, wie die Bibel konsistent ist und auch die typologischen Zeichen immer wieder aufgreift, oder? Und es zieht sich durch. Der Jakobus bringt es auch wieder, das Bild vom Wort und vom Spiegel. Also schaut rein und lasst auch waschen. Und zu mir jetzt, es hat kein Mass. Also das Wasserbad vom Wort, also man kann nicht zu viel Bibel lesen. Psalm 119, sehr ausgedehnt ist dein Wort. Also das redet zu mir, oder? Wir können uns waschen im Wort und es reinigt uns und es gibt uns auch eine Perspektive, dass wir dann weiterkommen. Auch zu den nächsten Schritt dann in die Stiftshütte. Habt ihr gerade noch eine Frage oder etwas diskutiert? Also nicht zu dem Punkt. Diskutiert in der Gruppe noch zum Wasserbad. Auch was heisst, dass am Anfang der Geist von Gott über dem Wasser geschwebt hat. Dass Jesus uns die Füße wäscht. Wir können auch nachschauen im 5. Buch Mose 32, Vers 2, wo das Wasser dort dafür steht. Ich lese euch den Vers schnell vor, dann wisst ihr das gerade schon, wie er heisst, und nachher könnt ihr diskutieren. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie der Tau. Also Lehr wird mit Regen verglichen und Lehr mit Tau. Also wieder das Bild vom Wasser fürs Wort. Gut, dann machen wir weiter. Also ihr dürft die Frage dann gerne auch in den Alltag mitnehmen. Es geht mehr darum, dass einfach so ein bisschen jetzt auch im Gespräch noch ein bisschen Inspirationen mit überkommen. Also ich habe die Frage noch gestellt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist ja überhaupt das Interessante heute Morgen am Schluss dann. Also ich glaube, die Schritte, wir sagen jetzt so 7 Schritte quasi in die Ruhe. Der Hebräerbrief sagt, wir kommen jetzt in die Ruhe von Gott. Wir finden es an verschiedenen Orten in der Bibel. Also in den Festen, es sind auch 7 Jahresfesten, finden wir ähnliche in der Schöpfung, auch an diesen 7 Tagen. Ich glaube, wir sollten da nicht allzu systematisch sein. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen am Schluss ein systematisches Modell. Man muss nicht übertreiben, aber es hat etwas. Also wenn man jetzt vergleicht mit der Schöpfung, die Schritte, zuerst kommt das Licht. Oder? Und Jesus sagt, wir kommen jetzt gerade dazu, ich bin das Licht der Welt, aber im Leuchter. Und Johannes 1 auch. Da haben wir gesehen, wo ich das letzte Mal da war. Also es fängt mit dem Licht an, wo Jesus ist. Und es ist wie die Tür. Wir gehen rein ins Geheimnis. Und das Wasser kommt dann auch vor der Schöpfung. Also der Geist schwebt drüber. Also ist schon Wort und Geist irgendwie miteinander. Und dann am zweiten Tag werden die Wasser getrennt. Also in der Stiftshütte kommt zuerst der Altar und dann das Wasser. Aber in der Schöpfung, das Wasser ist das nächste Thema, oder? Und da auch. Also bevor es weitergeht, also Gott trennt das Wasser. Und ich glaube auch, wenn wir im Glauben wollen wachsen, also der Andi hat gesagt, es ist die Vorbereitung aufs Heiligtum. Ich glaube, wir müssen auch wachsen im Wort. Also irgendetwas, und das Wasser reinigt uns ja auch, oder? Und der Paulus sagt im Römer 12, also eigentlich von dieser Umwandlung oder von unserem Denken, das ist eigentlich Heiligung, der Gottesdienst, wo Gott wohlgefällig ist. Je mehr, als wir uns waschen lassen, auch unser Denken, desto mehr werden wir ins Bild von Gott auch verwandeln, dort vor zu. Und das ist auch das Wort, das das macht mit uns. Der Geist auch, klar. Kommen wir jetzt auch noch beim Leuchten zum Geist. Aber dann kommen wir rein, auch weiter. Und in der Schöpfung haben die ersten 3 Tage, da hat der Andi Kleli auch darüber predigt, Gott schafft Räume zum Leben. Und eben auch mit dem Wasser, wo er nachher auch bevölkert, im Himmel die Vögel und unten dran die Fisch. Und es kommt dann zu, kommt dann am 4. Tag. Also es kommt eine neue Realität von Licht. Und ein Stück weit ist das auch so. Also die Sonne ist jetzt da aussen dran, natürlich Licht. Und wenn wir dann reinkommen ins Heiligtum, dann kommt das Licht von der Menorah. Also im Ende, es gibt auch den Pfarrhof, wo es natürlich Licht ist. Und im Prediger zum Beispiel lesen wir, oder, es ist nichts Neues unter der Sonne, oder, das haben wir gesehen, unter der Sonne. Also ist so die Perspektive, die natürlich. Aber wenn wir von der Menorah, also vom Licht von Gott, von seiner Realität her erleuchtet werden, dann kommen wir in das neue Leben rein. Und es fängt auch an mit dem Waschen. Und dann gehen wir rein, jetzt ins Heiligtum. Bevor wir jetzt den nächsten Schritt anschauen, noch kurz ein paar Worte zum Gebäude selber. Also wenn wir von außen her schauen, dann ist es ziemlich unscheinbar. Also ihr seht jetzt hier nicht so gut die verschiedenen Decken, die es hat. Also es hat zuerst eine Decke von Dachsfell über der Stiftshütte. Jetzt ein Dachs. Wieso ein Dachs? Ist ziemlich unscheinbar, oder? Ich kann mir vorstellen, es ist schwierig zum Jagen. Ist ein Einzelgänger ein Dachs? Er ist sehr wachsam. Also redet es von Jesus. Da wissen wir nicht genau, was ist Jesus auch, der Einzelne, der auch wachst, wachsam ist. Ich habe noch ein bisschen gegoogelt, Dachs, die bauen ihren Bau, wo Jahrzehnte bis Jahrhunderte bevölkert wird von ihren Kindern. Also ein Dachs ist sehr beständig. Und irgendwie, oder er baut eine Wohnung für Generationen. Und mit Dachsbau gefunden, mit Hunderten von Räumen. Also irgendwo. Und so ist auch Gott, oder? Er baut uns ein beständiges Wohnheiligtum über Generationen. Und dann drunter Widerfell, und zwar eine rot gefärbt, das ist so eine rote Decke drunter. Und das redet sicher vom Opfer. Also da wird geopfert. Und der Abraham hat den Wiedererstell vom Isaac geopfert, im Genesis 22, 13. Und der Wieder wird auch bei der Einweihung von den Priester geopfert. Exodus 29. Also ich denke, das redet von der Hingabe von Jesus. Er ist ein ganzes Opfer. Und dann drunter kommt ein Teppich von Geissenhaar. Also nochmal eine andere Schicht. Und, also wieder, was ist die Auslegung? Ich denke, der Geissenhaar kommt vor beim Yom Kippur. Also wieder das Opfer, oder, wo Jesus ist. Der Geissenhaar. Und schon der Abraham hat den Geiss geopfert. In Genesis 15. Ich hätte es da auch die Auslegung gelesen, das Geissenhaar erinnere ich an den Prophetenmantel. Das weiß ich nicht. Also bei den Propheten heisst es, beim Johannes und Täufer heisst es Kamelhaar, beim Elia wissen wir es nicht recht, er hat irgendeinen haarigen Mantel gehabt. Ob jetzt das so ausgelegt werden kann, weiss ich nicht. sicher das auch mit dem Geissbacken am Yom Kippur. Also die verschiedenen Schichten, oder, von dem Geheimnis. Und dann drunter, ganz versteckt, ist die kostbarste Schicht mit diesen vierfarbigen Decken, wo Cherubim eingestickt sind. Also das ganze Geheimnis ist eigentlich wieder verborgen. Und ich glaube, das ist immer in der Stiftshütte. Man muss reingehen, um das Geheimnis zu sehen. Und wenn ihr von innen dann rauf schaut, dann seht ihr die wunderbare Decke. Also von außen ist nur das Dachsfell. Aber wenn ihr reingeht, und, also das ist jetzt das Modell da, in Winterthur, also die wunderbare vierfarbige Decke, wie sie auch vielleicht ausgesehen hat, so haben sich jetzt die vorgestellt. Wieder mit diesen vier Farben, Weiß, Purpur, Blau und Rot und Scharlach. Also das ist das Geheimnis innen drauf, da muss man eben reingehen. Und dann geht es ja durch die engere Tür. Erinnern wir uns auch an Jesus, an engen Weg. Fünf Säulen sind zwischen dem Vorhof und dem Heiligtum, das sind jetzt nur drei, es sind eigentlich fünf. Und nachher ins Allerheiligtum sind vier. Ich weiß auch nicht genau wieso. Also vier, beim Allerheiligtum hat auch vier Cherubim im Himmel, wo um Gott herum sind. Es hat auch fünf. Aber was erinnert uns die Säulen? Wir wissen es auch nicht. Also sind die einzelnen Elemente, sind wir da gemeint irgendwo, wo, ich sag mal, Säulen werden die Apostel bezeichnet. Und am Schluss hat es die Bretter, wo das Heiligtum bildet. Also es ist ein Gebäude aus Brettern, die mobil gewesen sind. 20 Bretter im Norden und im Süden und 8 im Westen. Also vorne ein Kreis, also insgesamt 48 Bretter. Also wir hätten da das Haus innen dran, eben der Bretterverschlag da. Und also wenn ihr schaut, eben hier, da hat es 20, da auch 20. Und dann heisst es 6 in der Mitte und je 2 am Eck, also da 8. 48 Bretter bildet das Gebäude dann. Interessant, wir haben 10 Ellen Breite und 20 Länge. Und da hinten, das ist falsch gezeichnet, das ist eigentlich nicht nur ein Quadrat, sondern es ist sogar ein Kubus. So 10 mal 10 mal 10, wie in der Offenbarung, wie das himmlische Jerusalem. Also das Heiligtum ist am Schluss der Kubus. Und das wird verbunden, da könnt ihr auch nachlesen, mit die verschiedenen Bretter, mit einem so einem Stangensystem, wo durch die Bretter durchgeht, einerseits, und wo aussen dran auch wieder verbunden sind. Also vier Stangen jeweils aussen. Also überhaupt, das Ganze ist so ausgeklügelt. Gott hat das müssen machen. Jedes Element hat man müssen können tragen durch die Wüste, oder? Und das sind die Leviten gewesen, die dort getragen haben. Und wie man das dann können zusammenstecken, oder? So, also ein mobiles Zelt. Und was bedeutet das? Ich glaube, die Stange, wo durch die einzelnen Elemente durchgeht, im Endeffekt ist es wahrscheinlich der Heilige Geist. Also der in uns ist und uns verbindet. Der Paulus sagt, wir sind tauft durch den Geist die einen Leib. Also er ist der uns innerlich eins macht. Wir sind alle Bretter an dem Haus und der Heilige Geist in uns. Jetzt aussen dran die Stange, das Buch da vermutet, das hat zu tun mit den Ämtern. Ich weiß es nicht. Also irgendwo verbindet uns Gott auch miteinander, auch äußerlich, also durch Sachen, oder eben, es können Ämter sein, wo uns verbindet. Aber wieso, es gibt auch den fünffältigen Dienst, dort hört sie den fünf und nicht vier, ich weiß es nicht. Aber irgendwo sind wir sicher im Heiligen Geist, sind wir innerlich miteinander verbunden und wir sind eins. Wir sind die lebendigen Steine, sagt der Petrus, an dem Haus von Gott. Und dann, und also die Füße sind aus Silber denn, das sind auch Wände aus Akazienholz mit Gold überzogen, da ist alles goldig innen dran, mit Gold überzogen und die Füße sind aus Silber. Also Silber steht sicher für die Erlösung. Da könnt ihr nachlesen im Exodus 38, 25 bis 28. Dort habt ihr das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner. Also es ist die Steuer, die könnt ihr nachlesen, auch im Kapitel 30, tut sie Gott ankünden. 30, Vers 11. Der Herr redete mit Mose, wenn du die Israeliten zählst, so soll jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben. Also ein Schekel, ein gewisses auch Mass wird dann angegeben, wie viel, und sind am Schluss 100 Zentner Silber einkommen von all diesen 603.000 Mann. Und dann im Vers 27, jetzt sind wir wieder im Kapitel 38, 2. Mose 38, 27, aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs, 100 Füße. Also man hat aus dem Silber, das reingekommen ist, und das war ein Sühnegeld, also Silber von der Erlösung, hat man die Füße gemacht. Und auch da wieder in der ganzen Bibel, Silber ist eine Lösung. Jesus sagt, ich gebe mein Leben als ein Lösegeld. Oder? Also er gibt es und er wird auch verraten für 30 Silberlinge. Also wieder das Motiv vom Silber und von der Erlösung. Also kommt im Neuen Testament auch vor. Oder? Und so das Silber, das man gezahlt hat, quasi zum Leben auslösen, das wird dann da auch gebraucht für die Silberfüße. Also irgendwo stehen wir können da sagen, wir stehen mit den Füßen auf der Erlösung. Also auf dem Silber. Und auch wir sind Akazienholz, das schwierigste Holz, das es gibt. Und Gott tut uns irgendwie einpassen, tut uns schleifen und hobeln und dann mit Gold überzeugen. Auch wir, oder? Wir sind geheiligt. Wir sind mit Gold überzeugt und irgendwie bringt er uns zusammen. Durch die Stange, die durch uns durchgeht, der Heilige Geist, und dann nach aussen, wo er uns hinstellt, in seinem Haus. Da redet auch schon ein bisschen von Gemeinschaft, wie der Tisch dann. Gut, und dann kommt man da eben rein, da sehen wir die Silberplatten, wie die verbunden sind. Und dann haben wir den Leuchter, auch der ist, also da sehen wir den Leuchter, den Priester und dann den Hohepriester, dann dahinter der Brandopferaltar. Der Leuchter, ich habe da noch ein Bild von einer Rekonstruktion jetzt aus Jerusalem, den hat man gebaut aus Gold, also müsst ihr euch so gross vorstellen. Der Leuchter ist sicher ein Geheimnis. Also einerseits, wenn wir beim Wort waren, er hat 6 Arme und jeder Arm hat 3 Kelche mit Knäufen und Blumen. Und am Schaft in der Mitte hat es 4 Kelche mit Blumen und Knäufen. Also wenn man das zählt, da haben wir 3x3, also 3x Kelche, Knäufe und Blumen, macht 9, nehmen wir 6x9 ist 54 und in der Mitte 4x3 ist 12, dann kommen wir auf 66. Und es gibt 66 Bücher in der Bibel, also in unserer Bibel. Also irgendwo, und dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Jude denkt sicher bei der Leuchte am Menorah. Also denkt, es redet auch von dem. Also das Wort, das leuchtet und das uns erhält. Das ist das eine. Und Jesus ist natürlich auch, der sagt, oder ich bin das Licht der Welt. In der Offenbarung wird der Leuchter auch für Gemeinde gebraucht. Offenbarung 1, Johannes sieht, die Leuchter und hat, kommt die Auslegung über, es sind Gemeinden. Aber, die Rabbiner sagen, Menorah symbolisiert den Heiligen Geist und das sehen wir auch im Sacharja zum Beispiel. Wir wissen auch, der Leuchter ist dann mit Öl gefüllt worden, von Oliven, und Öl ist sicher ein Symbol vom Heiligen Geist. Denken wir an die 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Also die haben Öl gehabt, in ihren Gefäß, der Heilige Geist. Und Exodus 27, 20 sehen wir, es ist aus das Olivenöl. Und dazu die interessanteste Stelle, das ist die Stelle der Gemeinde, die 7 Sterne, der Leuchter, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden, also das auch. Und die interessanteste Stelle auch zum Leuchter als Bild für den Heiligen Geist ist sicher Sacharja 4. Oder da sieht der Sacharja in dieser Nacht den Leuchter und er sieht, wie das Gold fließt, das Öl fließt von diesen 2 Bäumen in den Leuchter rein, direkt vom Ölbaum. Und das ist ja auch das Emblem vom Staat Israel heute, der Leuchter mit den 2 Ölbaumzweigen nebenzu. Das finde ich schön. Also das Staatsemblem, nicht die Fahne, das ist der Davidstern. Und dann kommt der Satz, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Sacharja 4. Vers 6. Also da sehen wir irgendwie die Realität von dem Öl vom Heiligen Geist, wo brennt, und die Realität von dem Leuchter, wo uns eben leuchtet, Gottes Geist. Also wieder draussen, wir werden gewaschen und wir kommen eigentlich rein in die neue Realität, auch die neue Sicht durch den Heiligen Geist. Also einerseits Wort, aber auch Geist, der Heilige Geist in uns, wo uns die neue Sicht gibt, das neue Licht und das Geheimnis uns tiefer hineinführt, das Geheimnis vom Glauben. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, wir haben auch das meiste schon besprochen. Der Paulus sagt dann die letzte Frage, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch? Also das ist auch die Wirklichkeit, die da zum Ausdruck kommt. Wir sind die Stiftshütte und Gottes Geist ist in uns. Eben das Licht, das in uns scheint. Oder machen wir es, dass ihr für euch kurz die Fragen noch durchgeht? 2 Minuten. Wir müssen jetzt nicht gross diskutieren, weil ich sage nur ganz wenig zu den Schaubrot, aber ich werde vor der Pause noch das Schaubrot machen. Noch zum Schaubrottisch ein paar Worte. Das ist auch ein Tisch aus Akazienholz mit Gold überzogen und dann sind die 2x6 Brot drauf. Und natürlich wieder Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wieder Abendmahl auch, oder? Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Aber da haben wir schon Gemeinschaft. Es sind 12 Jünger, und auch 12 Stämme gsi, also Jesus feiert mit 12 Jüngern, sind die 12 Stämme. Das ist eigentlich das versammelte Volk, das das auch symbolisiert. Und wenn ihr nachlesen, Exodus 25, Vers 30, da wird es beschrieben, das Brot, es heisst dort Brot des Angesichts, also Lechem Panim. Also es ist auch das Brot vom Angesicht von Gott. Und der Mose sagt dann später, im Kapitel 33, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Ist eben auch Gemeinschaft mit ihm, oder? Auch im Abendmahl das Angesicht von Gott und untereinander. Die 12 Stämme steht auch für Gemeinschaft, die wir haben, untereinander. Also die 12 Brot. Statt dass wir jetzt die Fragen noch anschauen, die könnt ihr mit heimnehmen. Ich denke, es wirft Fragen auf. Also wir müssen uns fragen, sind wir Teil auch von dem Größeren? Also haben wir eine Gemeinde, einen Hausreis, wo wir ein bisschen mehr können, Gemeinschaft teilen, als nur gerade im Gottesdienst? Erleben wir wirklich Familie? Also sind wir irgendwo eingebettet oder müsste ich einen neuen Ort suchen? Oder noch mehr Gemeinschaft? Das, von dem redet sicher das Brot. Also bin ich irgendwo in dieser Gemeinschaft so eingebettet? Oder im Stiftshüttengebet, das schauen wir am Schluss dann noch an, ist auch ein Aspekt natürlich da vom Manna, vom Brot, das ernährt. Aber wir sind jetzt beim Wort, beim Wasserbad sind wir beim Wort gewesen. Es gibt natürlich immer verschiedene auch Auslegungsvarianten. Aber sind wir auch dankbar für die Gemeinschaft, oder dort, wo wir drin sind, wo uns Gott angestellt hat. Gut, dann haben wir noch den Räucheraltar und Bundeslade für nach der Pause. Und dann leben wir jetzt Gemeinschaft.